HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Er ist der neue hauptamtliche Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni. Die erste Arbeitswoche im neuen Job hat er bereits hinter sich. Jetzt kehrt er nochmal nach Washington zurück, wo er vorher als USA-Korrespondent der ARD gearbeitet hat. Denn er wird die Präsidentenwahl vor Ort begleiten. Über den Wahlkampf in den USA schreibt Ingo Zamperoni in seinem Buch Fremdes Land Amerika. Dieser Wahlkampf habe viele Regeln des politischen Betriebs über den Haufen geworfen und tiefgreifende Entwicklungen in der Gesellschaft offenbart. Über sein USA-Bild, die Wahl und auch wie er umgeht mit dem Hype um seine Person als neuer Tagesthemen-Anchor spreche ich jetzt mit Ingo Zamperoni in HR Info das Interview. Ingo Zamperoni, gleich nach Ihrer ersten Arbeitswoche als neuer und, wie es immer so schön heißt, erster Tagesthemenmoderator, sind Sie wieder nach Washington geflogen, um über die Wahl zu berichten. Von dort sind Sie uns jetzt auch zugeschaltet und Ihre Familie lebt ja auch dort. Wo ist im Augenblick Ihr Zuhause, Washington oder Hamburg?
Irgendwo über dem Atlantik vielleicht.
Oh Gott.
Also Washington war schon immer auch ein bisschen Heimat. Da habe ich ja schon vor 15, 16 Jahren mal gelebt und auch ein paar Praktika mal gemacht. Und das fühlte sich dann, als wir hier angekamen, vor knapp 3 Jahren, fühlte sich das gleich sehr zu Hause an, sehr familiär. Und Hamburg ist aber jetzt die Stadt, in der wir davor jahrelang gewohnt haben und dann wieder zurückkehren. Insofern ist beides so ein bisschen Heimat und wir fühlen uns da sehr verbunden und wohl. Und ich merke das immer beim Ankommen am Flughafen, wenn man so das Gefühl hat, ah ja, back home. Das ist dann sowohl in Hamburg-Fuhlsbüttel als auch in Dulles, wenn man da landet.
Aber noch müssen Sie ziemlich oft hin und her pendeln, denn Ihre Familie ist ja noch nicht hier. Die kommen, glaube ich, erst Anfang des Jahres nach Deutschland. Mal ganz ehrlich, ist Washington vielleicht auch im Augenblick sowas wie ein Rückzugsort, um zwischendurch mal dem Hype zu entfliehen, der um Ihre Person gemacht wird, als neuer, Sie sind ja eigentlich kein neuer, aber der Tagesthemenmoderator?
Naja, der Hype wird, glaube ich, weniger um mich gemacht, sondern um diese Position oder diese Stellung. Und ich freue mich ja, dass diese Sendung so eine Aufmerksamkeit hat und dass sie ja auch eine gewisse Relevanz dadurch verdeutlicht. Das ist aber tatsächlich so, wenn ich hier jetzt so langlaufe auf der Straße, dann werde ich nie angesprochen. Das ist in Deutschland jetzt ein bisschen anders. Ich hatte damit gerechnet, dass da eine große Aufmerksamkeit drauf ist und die war auch sehr groß. Ein bisschen überrascht hat sie mich dann doch, wie sehr. Aber das gehört dann auch dazu. Also ich sage dann immer Augen auf bei der Berufswahl. Da kann man dann nicht sagen, oh, das ist aber lästig oder so. Im Gegenteil, ich freue mich ja auch eigentlich, mit Zuschauern in Kontakt zu kommen, denn normalerweise haben wir das ja eher selten. Wir kriegen zwar jetzt immer mehr Zuschriften durch Social Media und auch E-Mail ist das einfacher geworden, aber man sendet das ja so raus irgendwie in den Raum und weiß gar nicht, wer das alles sieht. Und wenn man dann angesprochen wird, dann weiß man, aha, okay, die gucken zumindest erstes deutsches Fernsehen. Insofern finde ich die Interaktion immer auch sehr positiv.
Sie sind 1974 in Wiesbaden geboren. Ihre Mutter ist Deutsche, der Vater Italiener. Aber das Interesse für Amerika war trotzdem schon sehr früh da. Und zwar hat Ihre Begeisterung für die USA mit ein paar bunten Dosen angefangen in Ihrem Heimatort Wiesbaden.
Ja, das war der direkte Kontakt zumindest. Ich bin 2 Straßen vom Aukam-Housing in Wiesbaden aufgewachsen. Und das ist eine Soldatensiedlung und die ist auch so gebaut worden in den 50er oder 60ern, ich weiß nicht wann, wie so ein amerikanisches Suburbia, also mit offenen Vorgärten und riesigen Autos, die auf den Garagenauffahrten stehen und an Weihnachten ist es total bunt geschmückt oder jetzt Halloween war ja gerade wieder, da sind dann immer die verschiedenen, in Deutschland wird es ja auch immer stärker und gibt es das immer mehr, aber Halloween war damals in den 80er Jahren halt wirklich noch was ganz Fremdes und das war wie so ein Wegbeamen, einmal die Ecke gebogen und stand man plötzlich in Amerika. Und ich habe damals mit meinen Freunden Ende der Grundschulzeit Dosen gesammelt. Das kam irgendwie so auf. Man hat so verschiedene Motive. Es gab auch Dosen mit Motiven drauf und so weiter. Und dann irgendwann war der heimische Markt abgegrast und dann ging es darum, Dosen aus dem Ausland. Das ist so wie Briefmarkensammler, glaube ich, wenn man da die fernen Ländermarken zugeschickt bekommt. Und so war das dann eben auch da, dass man sehr gut an den Mülleimern dieser Siedlung Dosen aus den USA finden konnte. Und ich hatte aber immer trotzdem das Gefühl, auch weil da war auch Militär natürlich dabei, viele liefen im Flecktarn auch rum und man bekam so eine Ahnung, ah, Kalter Krieg, die Amerikaner sind hier seit dem Zweiten Weltkrieg und sind jetzt stationiert hier und dann ging es dann irgendwann später dann auch Richtung Golfkrieg. Da waren viele Einheiten aus Wiesbaden dann dahin 1990, 1991 geschickt worden und das hatte so eine Ich habe früh mitbekommen, dass die USA ein wichtiges Land sind auf dieser Welt und was dort passiert, eben auch Auswirkungen auf uns hat in Deutschland und nicht unwichtig ist. Und das hat mich dann auch fasziniert in gewisser Weise.
Und wann sind Sie dann das erste Mal nach Amerika gekommen?
Oh, das dauerte dann eine ganze Weile. Also ich glaube, ich war zum ersten Mal mit 18. Ja, mit 18 bin ich dann zum ersten Mal auf so einen Austausch gegangen. Eigentlich nach Kanada, aber da wir Freunde in New York hatten, meine Mutter hatte eine gute Freundin, die zum Teil in New York lebt und die habe ich dann auf dem Rückflug besucht und da war sozusagen mein erster Kontakt mit den USA war New York und das war natürlich ein ganz krasser Einstieg, weil ich sage immer, wer nur in New York war, hat Amerika nicht gesehen. Andererseits gibt es sowas wie New York auch nur in Amerika. Also insofern bedingt sich das so ein bisschen und das war dann so ein guter erster Auftakt, um dann Blut zu lecken sozusagen. Aber wenn man dann lebt da und dann plötzlich vieles einem doch eher auffällt, die Armut, die im Alltag dann doch hier und dort sichtbarer wird, oder eben auch die Unzulänglichkeiten. Die Amerikaner haben ein ganz gutes Gespür oder ein Geschick, Sachen einfach zu akzeptieren. Na, ist halt so. Und das bedeutet dann eben aber auch, dass, was weiß ich, die Schlaglöcher in manchen Straßen einfach so, naja, ist halt so. Also die haben so eine gewisse Gelassenheit, aber es führt auch dazu, dass vieles eben im Argen liegen bleibt. Und das ist oberflächlich einerseits, aber es geht auch viel tiefer an manchen anderen Bereichen. Rassismus zum Beispiel ist auch so eine Sache. Die gibt es überall auf der Welt, aber irgendwie ist sie hier dann doch noch sichtbarer an vielen Bereichen. Und all diese Sachen haben dann dazu geführt, dass mein so ein bisschen jugendlich verklärtes Bild von den USA dann doch ja einen Schlag bekommen haben und es einfach nüchterner war.
Sie waren ja auch die letzten 2,5 Jahre als USA-Korrespondent der ARD in Washington. Was war da Ihre prägendste Erfahrung? Was würden Sie sagen?
Also ich glaube, gibt es mehrere, aber was mich sehr beeindruckt hat, war, als ich in Ferguson war, um über die Unruhen da zu berichten und da eben den Höhepunkt quasi einer Konfrontation zwischen einer hauptsächlich schwarzen Bevölkerung in diesem Stadtteil und der hauptsächlich weißen Polizei macht und das Aufwand der Polizei mit Panzern teilweise, das war schon ziemlich krass. Und aber ich habe dann eben viel auch versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, gerade Schwarze, die sagen, ja, dieser versteckte Alltagsrassismus, den gibt es nach wie vor, den haben viele Weiße, die dachten, ach, wir haben uns doch so entwickelt, wir sind so weit gekommen als Gesellschaft und das stimmt zum Teil ja auch, aber die haben das nicht so gesehen und das ist irgendwie sichtbarer geworden in den letzten Jahren. Kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass es jetzt durch Social Media und dass durch jedes Handy eine Kamera hat, sehr viel mehr festgehalten wird, wenn Schwarze von weißen Polizisten erschossen werden, dann war das vorher nur eine Statistik und jetzt ist das sichtbarer. Das war, glaube ich, schon ein Aspekt. Aber ich habe auch viele tolle Reportagereisen, Drehreisen durch das Land gemacht, wo ich Aspekte von diesem Land auch nochmal gesehen habe, die ganz faszinierend sind. Allen voran auch die Natur. Das ist wirklich, das kann den Amerikanern niemand nehmen. Das ist echt beeindruckend.
Ingo Zamperoni, USA-Kenner und das neue und auch schon irgendwie bekannte Gesicht der Tagesthemen in HR Info, das Interview. Das Hin- und Herpendeln zwischen den Kontinenten, über das wir eben gerade schon gesprochen haben, das Leben zwischen Deutschland und Amerika, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch Ihr Leben. Sie haben Ihr Buch genannt, Fremdes Land Amerika. Darin schreiben Sie über die amerikanische Mentalität und was Sie vielleicht auch als fremd und ungewohnt daran empfinden. Was viele Deutsche als fremd, als unverständlich im Augenblick empfinden, wenn wir mal auf die US-Wahl blicken. Das ist so die Frage, wie kann so ein Typ wie Donald Trump so weit kommen?
Es gibt einen Kollegen, der mal gesagt hat, hier in den USA, ein Journalist, der gesagt hat, wenn man ein Haus abbrennen will, dann engagiert man einen Brandstifter. Und so ein bisschen ist das die Einstellung, glaube ich, von vielen Menschen. Es gibt so eine Mischung, warum Trump so weit kommen konnte. Ein Grund ist natürlich, dass die Wirtschaftskrise von 2007, 2008 immer noch Nachwirkungen hat. Viele Menschen, gerade in ländlichen Gebieten, haben keine Jobs. Und sagen, was bringt mir die Politik in Washington bisher, außer nur Frust? Da muss jemand mal richtig mit harter Hand durchgreifen. Dann gibt es natürlich auch so ein bisschen die Ablehnung vor der Veränderung in diesem Land, die ganzen sozialen Veränderungen, die es hier gibt. Das Land wird meiner Meinung nach liberaler insgesamt. Die Homo-Ehe ist jetzt landesweit legal und viele Geschichten, die Weißen schrumpfen als Ethnie. Es gibt immer mehr Latinos und Einwanderer in dem Sinne auch. Insofern, da ist viel Veränderung und das ist eigentlich immer eine Stärke der USA gewesen, aber viele Weiße, hauptsächlich Wähler, sagen, nee, wir müssen hier das aufhalten, das führt uns zu weit. Und die Politiker, die wir in den letzten Jahren nach Washington geschickt haben, die haben es viel versprochen, aber nichts getan. Jetzt haben ja nichts zu verlieren, dann können wir eben auch so einen wie Trump dahin schicken. Und das meinte ich mit diesem Brandstifter. Das ist so eine Art Wut und Frust vielerorts in den USA gegenüber auch Washington. Und wenn einer von außen reinkommt wie Trump, der eben überhaupt kein Politiker war bis vergangenes Jahr, der da verspricht mit sehr einfachen Botschaften, sagt, ich mache das alles besser, vertraut mir einfach. Das zieht anscheinend bei vielen.
Und es ist ja auch wirklich interessant, dass die Trump-Fans ihm offenbar alles, was er tut, verzeihen. Also, dass er pöbelt, beleidigt, sexistische Sprüche über Frauen ablässt. Wie sieht denn der typische Trump-Wähler aus?
Grundsätzlich so insgesamt ist es doch eher die Männer und Weiße und so mittleren Alters und älter. Also nicht so sehr die Jüngeren, aber doch so in dem Bereich. Das sind so ein bisschen die Generation Männer, die aufgewachsen sind in einer Gesellschaft, die ihnen so immer versprochen hat in gewisser Weise, du wirst es besser haben als die Generation vor dir. Und dieses Versprechen, das ja so ein bisschen uramerikanisch auch ist, das geht für viele Weiße nicht mehr auf. Die haben 2, 3 Jobs und es reicht trotzdem vorne und hinten nicht. Die haben mehr zu verlieren gehabt, wenn man so will. Die Minderheiten, die oft ein bisschen benachteiligter sind oder auch ärmer in vielen Bereichen, die haben vielleicht auch nicht so zu viel zu verlieren gehabt und sind dann auch deswegen nicht so wütend über die Situation im Land. Obwohl es dem Land objektiv gesehen gar nicht so schlecht geht. Die Arbeitslosenzahl ist knapp um die 5%. Und wenn man sich anguckt, wo Obama angefangen hat vor 8 Jahren, gerade mitten in dieser Rezession und in dieser Wirtschaftskrise, dann steht das Land eigentlich ganz gut da. Und trotzdem fühlen sich eben viele abgehängt und kommen da nicht mehr mit. Also das ist so diese Mischung, die ihn da wählt. Aber ich glaube, viele Republikaner, die ich gesprochen habe, sind jetzt auch nicht unbedingt begeistert von Trump, aber die sagen, gut, bevor Hillary Clinton ins Weiße Haus einzieht als Präsidentin, dann doch lieber der. So viel kann der jetzt gar nicht anrichten. Ich finde es jetzt auch nicht so toll, was er sagt und was er für eine Haltung gegenüber Frauen hat oder wie auch immer, was er da gesagt und getan hat. Aber der ist immer noch besser als Frau Clinton. Das darf man eben nicht vergessen, wie sehr bei vielen Konservativen oder auch bei Wechselwählern Hillary Clinton als verhasstes Establishment steht und auch immer so die E-Mail-Affären-Geschichte, immer genau. So undurchsichtige Geschichten. Also das kommt da eben dazu. Und insofern, ja.
Sie hat ja offenbar ein massives Problem mit ihrer Glaubwürdigkeit eben wegen dieser E-Mail-Affäre. Und viele Amerikaner, haben Sie gerade schon angesprochen, hassen sie regelrecht. Woher kommt denn dieser Hass?
Der ist teilweise wirklich auch unverständlich. Aber ich glaube, es ist einfach, sie ist seit 20 Jahren halt immer wieder, steht sie eben für eine Partei und für eine Politik. Und ich glaube, es ist so ein bisschen die Art und Weise, wie sie damals ins Weiße Haus kam als First Lady, hat sie ja doch die Rolle der First Lady, die davor immer so ein bisschen für Charity viel gemacht haben und immer aber quasi im Hintergrund standen, hat sie doch sehr forsch. Die Clintons kamen immer mit dem Motto, 2 für den Preis von einem. Und das hat vielen, glaube ich, missfallen damals, dass sie da so aufgetreten ist. Und ja, dass sie eben sie war ja dann Senatorin und dann Außenministerin und so, dass sie eben für das Washington steht, das irgendwie verfilzt ist mit Lobbyisteninteressen und Wall Street Interessen. Und das meiste ist ja gar nicht wirklich strafbar. Es geht immer so um dieses Gefühl und dass viele Wähler das Gefühl haben, die Clintons, die haben doch irgendwie, spielen die nach ihren eigenen Regeln oder glauben, nach eigenen Regeln spielen zu können. Und das kommt in den USA eben nicht gut an.
Wird Hillary Clinton auch vom FBI gehasst? Denn es ist ja schon irgendwie merkwürdig, dass der FBI-Chef James Comey, er steht ja den Republikanern nahe, kurz vor der Wahl diese E-Mail-Affäre neu aufrollt.
Ja, das Timing ist schon ungewöhnlich und sowas gab es, glaube ich, kann mich nicht erinnern, dass es sowas Ähnliches schon mal gab. Gleichzeitig, wenn es stimmt, dass er davon erst kurz zuvor erfahren hat, dann hätte man ihm andersrum auch einen Strick drehen können, wenn das geheim gehalten hätte, bis nach der Wahl und hätte all den Verschwörungstheoretikern auf der Trump-Seite, die jetzt sagen, ja, die Wahl ist eh geschoben und da wird da wieder mehr Futter gegeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist noch sehr unklar, was da wirklich gelaufen ist und wie das gekommen ist. Ich habe so den Eindruck, dass das jetzt aber nicht kriegsentscheidend, wenn man es so ausdrücken will, jetzt ist es, weil es dafür dann vielleicht doch zu kurz vor der Wahl kam.
Naja, aber Trump hat ja ganz schnell aufgeholt in den Umfragen.
Ja. Obwohl, ob das jetzt einzig und allein damit zu tun hat. Aber klar, das ist genau der Punkt. Denn das ist die größte Flanke, die sie hat. Im Sinne von, dass man sie angreifen kann mit ihrer Glaubwürdigkeit. Und das Lustige ist, dass sie das Glaubwürdigkeitsproblem hat, obwohl Trump es mit Fakten nicht so wirklich oft richtig hält.
Ich möchte nochmal bei diesen Verschwörungstheorien nachhaken. Gibt es da wirklich Leute, Personal, die sich den ganzen Tag Intrigen ausdenken und Geschichten, wie man dem Gegner vielleicht irgendwie ans Bein pinkeln könnte? Gibt es sowas?
Also Wahlkampf in den USA ist knallhart und da wird auch wenig dem Zufall überlassen und es gibt unheimlich viele Fokusgruppen, die eben Umfragen und lauter Botschaften auch testen und dann werden so Testballons gelanciert und dann guckt man, ja, fängt die Botschaft oder bringt das nichts, verpufft das. Also das ist schon knallhart, aber ich weiß jetzt nicht, man kann es sich, glaube ich, nicht so vorstellen wie House of Cards, also die Fernsehserie. Ja, da hat Hillary Clinton auch mal gesagt, great acting, also großartige Schauspieler, aber hat mit der Realität nicht viel zu tun. Aber es ist schon sehr professionell. Also da sind unheimlich viele Medienmanager und auch Berater dahinter, die da sehr viel abfangen und es wird auch sofort reagiert auf irgendwelche Sachen. Es werden ja gleich diese Fernsehwahlspots geschaltet, wo etwas aufgegriffen wird. Also das ist schon faszinierend, verschlingt aber auch wahnsinnig viel Geld. Das ist unglaublich. Es ist ja ein anderthalbjähriger Wahlkampf und wenn man sich überlegt, was man mit diesem Geld teilweise hätte noch anders machen können. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch der Reiz für uns Journalisten, darüber zu berichten, was da alles so passiert, weil es eben doch so anders ist, als das bei uns in Deutschland ist.
Wer glauben Sie, wird denn das Rennen machen am 8. November?
Dieser Wahlkampf hat so viele Erwartungen und Regeln über den Haufen geworfen und so viele Vorhersagen zunichte gemacht, dass es wirklich mir schwerfällt, bis zur letzten Sekunde da wirklich eine greifbare Prognose zu machen. Ich glaube, letztlich wird es Hillary Clinton wahrscheinlich doch schaffen, weil sie durch dieses komische Wahlsystem in den USA mit den Wahlmännern in den einzelnen Staaten doch in den entscheidenden Staaten, die mehr Wahlmänner bringen als andere, so einen leichten Vorteil hat. Sie muss weniger verlieren, als die Republikaner gewinnen müssen, rüberzukommen. Das könnte dazu führen, dass Trump sogar die Mehrheit an absoluten Stimmen hat, aber trotzdem eben nicht Präsident wird, weil Hillary Clinton die entscheidenden Staaten gewonnen hat und dann entsprechend über diese magische Zahl von 270 Wahlmännern und Frauen gekommen ist. Aber ja, es ist bis zuletzt, glaube ich, spannend. Es kann in alle Richtungen gehen. Es könnte ein totaler Erdrutschsieg werden für Hillary Clinton. Es kann aber auch eine haarscharfe Nummer werden. Und ich will bis zuletzt nicht ausschließen, dass es auch Donald Trump noch schaffen könnte, weil eben so viele dann doch von denen, die er angestachelt hat, diese Wut haben und dann sagen, jetzt müssen wir das aber auch in bare Münze umwandeln und eben in Wahlstimmen und in einen Wahlsieg. Und diese Begeisterung ist nicht ganz so da bei Frau Clinton. Aber wir werden sehen am Dienstag.
Ingo Zamperoni, der neue Tagesthemenmoderator und USA-Kenner in HR Info, das Interview. Man merkt, Sie haben durchaus ein gespaltenes Verhältnis heute zu diesem Land, obwohl Sie doch auch irgendwo Fan sind. Sie haben ja mal gesprochen von einer desillusionierten Liebe. Ich würde jetzt mal gerne testen, wie sehr hat Sie Amerika trotzdem geprägt? Wie sehr ist Ihnen der American Way of Life vielleicht schon in Fleisch und Blut übergegangen? Und dazu hole ich jetzt mal unsere Interviewbox raus. Das können Sie jetzt nicht sehen. Sie sind uns ja aus Washington zugeschaltet, aber da stecken immer Dinge drin, die zu unserem Interviewgast passen. Und ich kann Ihnen sagen, ja, ich mache gerade auf, da sind Karten drin und da stehen Begriffe drauf. Die bilden Gegensatzpaare und Sie sollen mir einfach sagen, für was Sie sich entscheiden. Das erste hat wohl was mit Autos zu tun. Automatik oder Gangschaltung?
Mittlerweile Automatik, aber die hat mein
haben ja die meisten Amis.
Mein Auto in Deutschland hat es mittlerweile auch. Also insofern, obwohl ich mein allererstes Auto, das ich mir je gekauft habe, das war damals, als ich hier in Washington gelebt habe, um die Jahrtausendwende. Und das hatte ganz untypischerweise eine Gangschaltung. Und das konnte ich den wenigsten Freunden von mir ausleihen, weil die damit nicht zurechtkamen.
Das zweite Gegensatzpaar. Espresso oder amerikanischer Filterkaffee?
Auf jeden Fall Espresso. Also da kam doch dann der Italiener in mir durch. Aber man kann hervorragend Kaffee trinken mittlerweile in Amerika. Nee. Ich glaube, da hat sich einiges getan. Bier zum Beispiel ist auch deutlich besser geworden, fast schon zu vielfältig. Und Kaffeekultur, nicht nur Starbucks, sondern eben viele andere Ketten, aber auch kleine Cafés um die Ecke hier gibt es. Also da hat sich einiges getan. Diese Diner-Plörre, dieses schwarz gefärbte Wasser, das es mal so gab, das entspricht mancherorts noch dem Klischee, mancher Tankstelle vielleicht. Aber da hat sich einiges getan.
Okay. Das nächste Paar, Sneaker oder Lederschuhe?
Sneaker.
Was?
Ja.
Aber nicht, wenn Sie im Studio sind und die Tagesthemen moderieren.
Nee. Witzigerweise habe ich gerade heute, weil ich dachte, jetzt habe ich die letzten Tage zu viele Sneaker angehabt, mal wieder ein paar Lederschuhe angezogen. Also insofern, das Schöne war ja hier in den USA, diese fast 3 Jahre als Korrespondent, musste ich, außer jetzt für Schalten oder wenn ich irgendwie Filme gemacht habe, nicht so oft jetzt absolut rausgeputzt hier rumlaufen. Aber es ändert sich jetzt wieder. Ich merke, ich laufe jetzt wieder mehr im Anzug rum in Hamburg, weil ich dann doch öfter vor der Kamera stehe. Da werden es wahrscheinlich wieder mehr die Lederschuhe werden.
Eine Freundin hat mir erzählt, die Amis laufen alle in kurzen Hosen rum. Haben Sie sich
das
auch
alle,
angeeignet?
Aber das gibt es tatsächlich erstaunlich viel. Und auch gerade in Flugzeugen, die dann immer so eiskalt runtergekühlt sind, wo ich dann immer mir Pullis mitnehme, wenn ich hier lange Flüge mache. Und da sitzen die dann auch so in T-Shirts und Shorts und so. Und ich denke, meine Güte, die haben anderes Temperaturempfinden.
Also so amerikanisiert sind Sie doch noch nicht. So.
Nee, was die Klimaanlage betrifft, da werde ich mich nicht dran gewöhnen. Nee.
Das nächste und letzte Kärtchen. Duzen oder siezen?
Ah, das ist so schön einfach im Englischen, weil man das so schön umschiffen kann, ne?
Ja. Wie ist denn das im Kollegenkreis in Washington?
Also hier, wir sind ja doch ein relativ kleiner Laden, da sind wir auf jeden Fall alle per Du. Und
bei den Tagesthemen in Hamburg?
Bei den Tagesthemen auch. Das ist ja doch eine große Redaktion, aber dann doch überschaubar. Also das ist sehr, sehr viel Du. Ich glaube, das tut sich auch sehr, da tut sich das nichts. Wir erleben das in Deutschland ja, glaube ich, auch immer mehr, dass man sich doch mehr und schneller duzt auch. Ich habe jetzt auch überhaupt nichts gegen das Sie. Also ich finde das jetzt nicht als Ablehnung. Meine amerikanische Frau fand das immer komisch, dass meine Eltern sich jahrelang mit Nachbarn, obwohl man sich doch gut verstanden hat, noch siezte. Und sie sagt, das verstehe ich nicht. Also das ist doch komisch. Aber das war nicht ablehnend gemeint. Das war irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis und es war aber trotzdem Sie. Also, aber ich glaube, ich bin auch immer amerikanischer geworden. Ich biete das Du recht schnell an.
Mhm. Außer den Dingen, die wir jetzt schon rausgefunden haben, die Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen sind, was nehmen Sie noch mit aus den USA nach Hamburg für den neuen Job bei den Tagesthemen?
Ich glaube, man kann sich bei all den argen Dingen in diesem Land auch und bei all den Problemen, die es hier gibt, die ich auch in meinem Buch angesprochen habe, aber man kann sich doch so manches abschneiden, manche Scheibe doch abschneiden bei den Amerikanern. Das eine ist dieser philanthropische Gedanke, dass das wirklich jeder hier irgendwie versucht, sich zu engagieren und, also nicht jeder, aber doch viele Menschen versuchen, sich zu engagieren und Geld, Zeit, Kraft und Hilfe zu spenden. Und das andere ist die Einstellung, offen für Neues zu sein, keine Angst vor Fehlern zu haben und zu sagen, ja, wir probieren es mal und wenn es nicht klappt, dann haben wir halt Pech gehabt, aber dass Fehler auch eher ein Zeichen von, man hat es mal probiert, sind, als von Versagen. Und das ist, glaube ich, eine Einstellung, die wir in Deutschland auch gut gebrauchen können und das gilt in vielen Bereichen, im Alltag, aber eben auch im Beruflichen und bei den Tagesthemen bin ich dafür, dass wir eben auch versuchen, manchmal Sachen zu versuchen, die dann über den Zacken hauen möglicherweise, aber dass wir da nicht von vornherein eine Schere im Kopf haben und sagen, nee, das probieren wir nicht, weil das könnte ja nicht klappen.
Sie sind jetzt schon in Washington, weil Sie die Tagesthemen nächste Woche am Wahlabend und am Tag danach moderieren werden, also am 8. und 9. November und zwar direkt von Washington aus.
Ja.
Und zwar werden Sie, habe ich gelesen, vor dem Weißen Haus stehen und berichten. Also besser geht's überhaupt nicht. Wie bereitet man sich auf so einen großen Tag vor? Das scheint ja sowas wie ein Höhepunkt Ihrer Karriere zu werden.
Ja, in gewisser Weise ist das so, weil eben nach 1,5 Jahren Wahlkampf, die ich jetzt als Korrespondent begleitet habe, dann dabei zu sein am entscheidenden Tag, wenn es dann auch eine Entscheidung gibt und die dann fällt endlich, das ist schon, war mir ein Anliegen und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und dass wir das machen. Ich werde nicht direkt vor dem Weißen Haus stehen, sondern etwas erhöht auf einem Dach von einem Haus. Deswegen hat man dann einen besseren Blick von oben aufs Weiße Haus. Ja, da stand ich schon mal vor 8 Jahren für eine Schalte und dass ich da jetzt wieder hinkehre, da schließt sich so ein bisschen so ein Kreis am Anfang der Obama-Präsidentschaft und jetzt am Ende wieder für die neuen Präsidentin oder den neuen Präsidenten. Und insofern, ja, freue ich mich da sehr drauf.
Haben Sie denn auch schon Ihren Schlusssatz gefunden?
Ja, man müsste vielleicht irgendwas Amerikanisches finden jetzt für diese beiden Sendungen aus Washington. Nein, ich habe immer gesagt, ich lasse mich da nicht unter Druck setzen und vielleicht gibt es auch einfach keinen. Wenn es da keinen gibt, der passt, weil es sich so ein bisschen wie ein Korsett anfühlt, dann werde ich keinen haben. Mir hat Uli Wickert die vergangene Woche eine E-Mail geschrieben, der gesagt hat, machen Sie sich keinen Kopf, ich habe meinen Schlusssatz von der geruhsamen Nacht auch erst nach Jahren gefunden. Also insofern, das geht noch.
Dankeschön, Ingo Zamperoni.
Sehr gerne. Schöne Grüße.
Danke. Sein Buch Fremdes Land Amerika ist erschienen im Ullstein Verlag und den Podcast dieser Sendung gibt's auf hr-inforadio.de. Klicken Sie mal rein. Das war hr-info, das Interview mit Mariela Milkova.